der Quelle des Lebens. Und du erforschst mich, veränderst mein Denken. Nur noch aus dir will ich leben, oh Herr. Und du erforschst mich, veränderst mein Denken. Nur noch aus dir will ich leben, oh Herr. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir.
Ich grüße euch ganz herzlich hier zum Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne, hier vor Ort und auch zu Hause im Stream. Ja, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zu Beginn gerne beten und wem das möglich ist, den bitte ich doch dazu aufzustehen. Ja, lieber Herr Jesus, unser Gott und Vater im Himmel, danke für diesen Tag, für diesen Sonntag, für diesen Ruhetag in der Woche. Danke, dass wir heute hier zu dir kommen können, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du da bist und ja, uns begegnen willst heute. Ja, und so bitte ich dich, dass du diesen Gottesdienst unter deinen Segen stellst und ja, dass wir etwas mitnehmen können und diesen Gottesdienst einfach auch gut erleben können und Gemeinschaft miteinander haben können. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich beginne den Gottesdienst gleich mal mit dem, was so alles uns bevorsteht, mit den Terminen und den Events, die so kommen in der nächsten Zeit. Es geht direkt heute Nachmittag los, um 15 Uhr ist der Grieving Sunday, der von Simon Pichowiak geleitet wird. Herzliche Einladung dazu hier bei uns in den Gemeinderäumen, einfach zu teilen, was gerade schwer im Leben ist. Nächste Woche startet unser neues Kleingruppensemester. Kleingruppen, das waren diese Interessengruppen, sage ich mal, die wir schon im Herbst hatten, im Sommer-Herbst, wo sich jeder eine aussuchen konnte, wo man dabei sein konnte. Jetzt startet das zweite Semester, nachdem wir eine kurze Pause hatten. Anmeldefrist für alle, die sich noch keine Kleingruppe ausgesucht haben, ist kommender Freitag, der 16.02. Die Kleingruppen, die es gibt, die könnt ihr auch auf der Homepage sehen, da gibt es auch Beschreibungen dazu. Für die, denen das zu kompliziert ist, liegen am Infopunkt auch ausgedruckte Beschreibungen der einzelnen Kleingruppe. Da könnt ihr auch nochmal reingucken und euch das durchlesen. Die gute Nachricht, es ist in jeder Kleingruppe noch Platz frei. Die schlechte Nachricht, bei einigen wird es langsam echt eng. Also wenn ihr da was im Blick habt, wo ihr gerne rein wollt, meldet euch schnell an, nicht, dass die dann morgen irgendwie voll ist. Anmeldungen ans Gemeindebüro. Monika freut sich. Bitte nicht an die Pastoren oder an irgendwen anders, sondern die Monika im Gemeindebüro verwaltet die Anmeldungen für die Kleingruppen. Dann etwas weiter in der Zukunft. Könnt ihr euch auch zu anmelden. Bei Monika im Gemeindebüro ist unser Spaßtag. Da hat der Lasse neulich eine E-Mail zugeschickt. Der Gemeindearbeitseinsatz-Irgendwas-Tag. Das ist Anfang Mai, erste Mai-Wochenende. Wir wollen das Gemeindehaus und das Umland, den Garten und so weiter in Schuss bringen, Reparaturen durchführen, alles mal frühjahrsputzmäßig auf Vordermann bringen und dabei ganz viel Spaß und Gemeinschaft haben und einfach viele Hände, schnelles Ende, gemeinsam was schaffen. Wenn ihr da an dem Wochenende noch nichts frei habt, sagt doch auch gerne Monika im Gemeindebüro zu, für einen Tag, für eine Stunde, für zwei, für alles, und wir haben einen schönen Tag. Dann haben wir jetzt das Kleingruppensemester am Start, und am Ende des Kleingruppensemesters, ihr kennt das schon, gibt es den Surf Day. Und für diesen Surf Day kommt jetzt einmal die Judith, damit wir den auch gut geplant kriegen.
Genau, im November hatten wir den Surf Day. Hört man mich schon? Hallo?
Ja, ich glaube jetzt.
Jetzt? Ach, ja. Oh, das ist aber sehr laut. Im November hatten wir den ersten Surf Day, haben weihnachtliche Tüten gepackt und hier im Viertel verteilt. Und im Sommer soll es eben wieder einen geben. Da werden wahrscheinlich keine weihnachtlichen Tüten angebracht sein. Wir wollen uns aber überlegen, was kann denn im Sommer Sinn machen, hier im Viertel zu tun. Und darum ganz herzliche Einladung zum Planungstreffen vom nächsten Surf Day am 20. Februar um 19 Uhr. Also wir wollen uns zusammen überlegen, was wird denn hier gebraucht im Viertel, was sind für Ideen da, was macht Sinn. Manche sind schon mit Ideen auf mich zugekommen. Wenn ihr Ideen habt, an dem Tag nicht Zeit habt, könnt ihr mir auch gerne Vorbescheid sagen. Aber es wäre toll, wenn ein paar Leute einfach dabei sind, die vielleicht ein bisschen mit überlegen, mit organisieren. Auch wenn ihr am Tag selber nicht dabei sein könnt, mitzudenken ist immer gut. Also 20. Februar, 19 Uhr hier im Aquarium. Am besten sagt ihr mir vorher Bescheid, wenn ihr kommt. Ihr könnt aber auch gerne spontan dazukommen. Und der Surf Day im Sommer wird wahrscheinlich so Ende Mai, Anfang Juni stattfinden. Das genaue Datum geben wir euch rechtzeitig noch raus.
Danke. Ja, cool, danke. Danke, dass ich deinen Platz hier haben durfte. Ich habe euch eine Schokolade mitgebracht. Oder, naja, wer hinter ein Stück haben möchte, kann gerne zu mir kommen. Was macht diese Schokolade jetzt so Besonderes? Es ist eine Fairtrade-Schokolade. Wahrscheinlich könnt ihr das nicht sehen, aber das Zeichen habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Das ist hier unten, das ist so ein Mensch, der hält so die Hand hoch. Was bedeutet das? Eine Fairtrade-Schokolade bedeutet, dass der Kakao und in diesem Fall sogar auch der Rohrzucker, also bei dieser Schokolade, der in diesem Produkt verarbeitet wurde, von Menschen geerntet wurde, die fair, also gerecht bezahlt wurden. Ne? Fairtrade, gerechter Handel. Die werden gerecht für das bezahlt, was sie gemacht haben. Die können damit ihren Lebensunterhalt bestreiten, aber ihre Lebensbedingungen verbessern. Es sind vernünftige Arbeitsbedingungen, unter diesen Menschen gearbeitet haben. Und dieses Label Fairtrade setzt sich halt dafür ein, dass Menschen gerecht bezahlt und behandelt werden. Ebenso für Umweltschutz, für Nachhaltigkeit, also dass diese Plantagen einfach die Erde nicht so ausbeuten, wie es andere tun. Und diese Schokolade ist deshalb etwas teurer. Ja, also als diese herkömmliche Biomarke. Ich habe mich also was kosten lassen, dass ich diese Schokolade gekauft habe. Und ja, was hat das jetzt mit dem Gottesdienst zu tun, dass ich eine etwas teurere Schokolade, ja, die ist jetzt auch vegan und bio, aber das ist gar nicht der wichtige Punkt, dass ich diese Schokolade mitgebracht habe. Ich habe mich diese Schokolade etwas kosten lassen. Und genauso geht es heute auch wirklich hier im Gottesdienst. Unser Glaube kostet uns etwas. Das ist nicht immer umsonst. Also, und wenn es Anfeindung, Zeit und Nerven und Energie ist, aber der Glaube kostet etwas. Und genauso hat mich diese Schokolade etwas gekostet. Aber das Ziel, was ich mit dieser Schokolade verfolgt habe, dass einfach Menschen gerechter behandelt werden, genau dieses Ziel hat ja auch mein Glaube. Gerechtigkeit und Liebe, wenn ich Gottes Gebote befolge, zu anderen Menschen zu bringen. Genau wird euch das nachher unser Pastor Lasse Eggers in der Predigt noch erklären, und der wird das auch ganz genau beschreiben, warum jetzt diese Schokolade etwas mit diesem Gottesdienst zu tun hat. Aber das war schon mal ein kleiner Teaser vorweg. So. Und jetzt lassen wir musikalisch die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und sammeln dabei die Kollekte ein, die für unsere Gemeinde bestimmt ist.
Dich in deiner Kirche an, dass die Welt ist. Bevor ich im Detail erkläre, was die Schokolade mit dieser Predigt zu tun hat, muss ich doch nochmal sagen, der Spaßtag, 5 Buchstaben, das ist der super praktische Arbeitseinsatz und so. Also macht total Sinn, unser Gemeinderenovierungstag, das muss man sich einfach merken. Am Anfang dieser Predigt möchte ich euch gerne eine Frage stellen. Vielleicht bewegt ihr euch so ein bisschen durch die Predigt hindurch und vielleicht auch nach dem Gottesdienst. Und diese Frage lautet, wie geht es dir eigentlich gerade mit deiner Jesus-Nachfolge? Wie geht's dir gerade mit deiner Nachfolge? Das ist doch eigentlich das, diese Jesus-Nachfolge, weswegen zumindest die meisten von uns eigentlich hier sind, eigentlich hier in die Gemeinde kommen, dass Jesus euch irgendwann beim Namen gerufen hat, ihr so einen Moment hattet, wo ihr wirklich gemerkt habt, hey, da ist jemand. Da ist jemand, der ist viel größer als ich und der spricht mich an. Und ihr dann gesagt habt, ja, hey, dem möchte ich folgen, dem möchte ich glauben. Und wie ist es euch seitdem ergangen? Und wie geht's jetzt gerade dieser Jesus-Nachfolge? Vielleicht bist du jemand, der ist da total leidenschaftlich hineingestartet und dein Leben hat sich von jetzt auf gleich auf links gedreht und du hast alles anders gemacht und hast gebrannt für Gott und hast wirklich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt und dann hast du irgendwann gemerkt, oh, also so langsam merke ich aber auch, aber die großen Offenbarungen, die bleiben ein bisschen mehr aus und das alltägliche Leben, das vereinnahmt mich doch schon irgendwie auch sehr und da noch diesen Jesus wiederzusehen, der mich am Anfang angesprochen hat, das ist vielleicht gar nicht so leicht. Oder du bist auf der ganz anderen Seite, du bist vielleicht skeptisch eher und mit vielen Fragen und Zweifeln in den Glauben hineingestartet und durftest aber merken, dass diese Fragen und Zweifel mit der Zeit, mit der du mit Jesus unterwegs bist, immer mehr so an Kraft verloren haben. Und je mehr du mit anderen Christen auch darüber gesprochen hast, desto besser wurde es. Und eigentlich ist es so einfach eine ganz stetige Aufwärtskurve. Vielleicht hast du noch gar nichts mit Jesus zu tun oder kannst damit noch gar nichts anfangen oder bist irgendwo mittendrin und völlig dazwischen. Aber ich will dich einladen, da mal drüber nachzudenken. Ja, vielleicht nach dem Gottesdienst auch ins Gespräch darüber zu kommen. Diese Frage bekommen wir selten gestellt. Wie geht's dir eigentlich in deinem Glauben? Die ist auch sehr sensibel, die ist auch sehr tief, die kann auch sehr intim sein. Gerade dann, wenn man eine Krise hat, will man nicht mit jedem drüber reden. Aber eine Person zu haben, mit der man gut und vertrauensvoll darüber reden kann, das ist wertvoll. Auch im Kirchenjahr geht es heute um diese Frage, um den Ruf Jesu in die Nachfolge und um die Kosten dieser Nachfolge. Also, dass es eben nicht einfach nur leicht ist, Jesus hinterherzugehen. Es ist nicht nur ein Ponyhof, nicht nur Spaß, sondern nein, es kostet auch wirklich was. Und komischerweise wird das an einem echt merkwürdigen Text heute dargestellt. Der wurde für dieses Thema ausgesucht und der steht in Amos 5, 21 bis 24. Und da steht, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlung kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speiseopfern habe ich keinen Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Ich halte den Lärm deiner Lieder, halte ich von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Bei erster Betrachtung sagt dieser Text weder etwas über einen Ruf in die Nachfolge, noch etwas über die Kosten von Nachfolge. Genau genommen ist es eine Strafrede Gottes zu seinem Volk. Und es ist eine Strafrede, in der er sagt, ich hasse euren Gottesdienst. Er gefällt mir absolut nicht. Die Riten und die Gebräuche und all das, was ihr hier gerade macht, das kann mir gestohlen bleiben. Es interessiert mich nicht. Ich finde, das Faszinierende daran ist aber, dass Gott dem Volk, dem er jetzt diese Rede stellt, diese Riten, das Ritual, diese Opfergaben, dass er denen das extra gegeben hat. Er hat denen das ja eigentlich als Gebot aufgetragen. Er hat denen das als einen Brauch mitgegeben, damit Gott unter dem Volk leben kann, beziehungsweise das Volk in der Gegenwart Gottes leben kann. Diese Opfer, die hier beschrieben werden und dieser Gottesdienst, der Gesang, das hat alles einen guten Sinn gehabt und Gott war derjenige, der das aufgetragen hat. Aber auf einmal sagt er hier, ich kann das alles nicht mehr sehen. Das, was ich euch aufgetragen habe, davon will ich gerade einfach überhaupt nichts wissen. Im Gegenteil, das alles missfällt ihm sogar sehr. Das zeigt uns ganz genau, Gott setzt Gesetze, Gebote, Anweisungen, Richtlinien. Also was gibt Gott uns Menschen nicht nur einfach so, weil das sein muss. Weil Gott Spaß dabei hat, dass er uns eine Regel gibt, die aber keinen Grund hat. Er gibt uns das alles nicht einfach so, sondern immer mit einem Ziel. Gott verfolgt mit den Dingen immer ein Ziel, die er uns aufgibt. Und dieser Zielgedanke, der hier dahinter steckt, der steht im letzten Vers. Es gehe aber Gerechtigkeit von euch aus. Fließe wie ein reißender Bach von euch. Das ist der Vergleichspunkt. Das ist der Gegensatz, der hier gesetzt wird. Gott sagt, all das gefällt mir nicht, solange nicht Gerechtigkeit von euch ausfließt wie ein reißender Bach. Dieses Aber nach der Strafrede, das zeigt den Zielgedanken. Gott geht seinen Weg mit den Menschen. Gott gibt den Menschen Regeln und Gebote, damit da etwas passiert. Damit das Leben der Menschen miteinander und mit Gott besser wird. Damit da ein gutes Leben entsteht. Das ist eigentlich was total Schönes. Das ist was richtig Gutes und Menschliches. Das Streben nach Glück ist so ein Film, der ist echt bewegend, aber es ist eben was zutiefst Menschliches, darüber nachzudenken, wie sieht denn gutes Leben aus? Es ist normal für uns zu überlegen, okay, wie kann ich meine Situation, mein Leben verbessern? Aber Gott sagt, ja, das ist total richtig, aber du musst dabei auch aufpassen, dass du währenddessen nicht die Situation von anderen verschlechterst, sondern dass es miteinander um ein gutes Leben geht. Es geht um Gerechtigkeit. Das ist der Zielgedanke, den Gott hier hat. Aber was ist eigentlich Gerechtigkeit bei Gott? Wenn wir das Wort Gerechtigkeit hören, dann ist es so, dass wir ganz schnell unser Verständnis, das wir aus unserer Welt, aus der Gesellschaft, vielleicht aus der Geschichte kennen, da mit hineinnehmen in dieses Wort. Und ja, das ist häufig ein Verständnis von Gerechtigkeit, die so auf einem Ausgleich beruht. Also jeder erhält das, was er für seine oder ihre Taten verdient hat. Das ist so das Bild einer ausgleichenden Waage. Das heißt, wenn ich etwas Schlechtes mache, muss auf der anderen Seite entsprechende Strafe kommen, damit sie ausgeglichen ist. Manche denken auch, wenn mir etwas Gutes passiert, muss mir auf der anderen Seite was Schlechtes passieren, damit es ausgeglichen ist. Also jeder erhält das, was er sich verdient hat. Im Guten wie im Schlechten. Also Strafe oder Ausgleich oder Belohnung. Ungerecht Behandelte erhalten Recht und Schuldige erhalten Strafe. Aber das ist nicht die Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit, die wir in der Bibel finden. Diese Vorstellung der Waage, das ist eine sehr vom Kapitalismus geprägte oder von der griechischen Göttin Justitia, die mit verbundenen Augen eine Waage in der Hand hält, beeinflusste Vorstellung. Aber Gottes Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit des guten Lebens und der Liebe. Gott hat keine verbundenen Augen, sondern Gott sieht ganz genau hin, wer da ist und welcher Mensch da sitzt und wie es dem ergeht und wird mit all seiner Liebe um diesen Menschen kämpfen. Es gibt einen Pastor und Dozenten in Erlangen, Martin Benz heißt er, der beschreibt das mit wirklich schönen Worten. Wenn man sich den Begriff Gerechtigkeit im Alten Testament genauer anschaut, dann ist sie gerade nicht die unparteiische und ausgleichende Gerechtigkeit, die jedem zuteilt, was er verdient, sondern sie ist der leidenschaftliche Einsatz Gottes für die Armen, Unterdrückten, Entrechteten, Ausgestoßenen, Leidenden, Benachteiligten, Witwen und Waisen. Gottes Gerechtigkeit ist von seiner Liebe zum Ein Moment. Gottes Gerechtigkeit ist von seiner Liebe motiviert. Gerechtigkeit wird überall dort verwirklicht, wo die Liebe zum Zug kommt und das letzte Wort hat. Und diese Liebe ist nicht billig. Sie hat nichts mit Romantik oder fehlenden Prinzipien zu tun. Sie ist das anspruchsvollste und herausforderndste, was der Glaube an Gott von uns fordert. Gottes Gerechtigkeit heißt, mit einer solchen Liebe in die Welt zu schauen und den Menschen nachzueifern, die verloren sind, die vergessen sind, denen es schlechter geht als uns selbst. Gottes Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die Menschen herstellen will zu ihrer Gotteswürde zurück. Es ist nicht einfach so, dass da Strafe passiert. Wir sehen das in der Geschichte zwischen Jesus und Zachäus. Zachäus, der hat wirklich einiges auf dem Kerbholz, aber Jesus geht nicht zu ihm und straft ihn, so wie er es verdient hat, sondern er geht mit ihm essen. Er sucht ihn mit seiner Liebe, er überzeugt ihn durch seine Liebe. Und die Liebe, die bewegt Zachäus, das wieder gut zu machen, sogar besser zu machen, was er getan hat, aber eben nicht die Strafe. Und das ist das Herz dieser Sache. Das ist es, worum es in diesem Text hier geht. Das ist der Zielgedanke aller Gebote Gottes. Und wenn die Gebote und die Dinge, die wir als Christen machen, nicht mehr mit diesem Zielgedanken übereinstimmen, dann hat das nichts mehr mit Gott zu tun. Dann sagt Gott in diesem Text, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn das, was ihr tut, nicht der liebenden Gerechtigkeit dient, dann können wir uns das auch sparen. Dann können wir uns das auch lassen. Dann stinkt das, Gott. Und das zeigt uns, es geht für uns wirklich darum, die Lobpreis, wunderbar, super gesungen, Abendmahl, Gemeindehaus, alles total toll. Die Gebete, die wir sprechen, die Gemeinschaft, die wir haben, es ist super menschlich, fühlt sich das toll an. Aber der Zielgedanke ist eigentlich liebende Gerechtigkeit. Reich Gottes verherrlicht und gebaut und verbreitet auf Erden. Darum geht es eigentlich. Tun wir das so? Alles, was wir tun nach diesem Zielgedanken? Für jemanden wie mich, der seinen Beruf sehr viel damit verbringt, Gottesdienste zu planen, ist das eine wirklich sehr herausfordernde Botschaft. Da muss ich mich echt fragen, puh, bestehe ich vor dieser Strafrede? Dient alles, was ich tue, alles, was wir planen, der liebenden Gerechtigkeit Gottes? Ich muss mich fragen, bestehe ich davor? Wie geht dir das? Bestehst du davor? Ist alles, was du tust, mit dem Zielgedanken der liebenden Gerechtigkeit? Ich merke, eigentlich verliere ich nur bei diesem Anspruch. Ich merke, dass bei aller Anstrengung, die ich unternehmen mag, liebende Gerechtigkeit in dieser Welt zu leben, oder aller Anstrengung, nicht neue Ungerechtigkeit zu verursachen, ich es eigentlich nicht schaffen kann. Wir haben die Fairtrade-Schokolade, die kostet mich etwas, die kostet mehr Geld, da ist sie. Und es ist super und ich kann die kaufen und damit habe ich schon mal nicht mehr Ungerechtigkeit verursacht, sondern Menschen fair behandelt. Dann müsste ich aber auch gleichzeitig noch Fairtrade-Kaffee, Fairtrade-Klamotten, Fairtrade-Milch und eigentlich alles andere auch noch verkaufen. Fair kaufen. Und ich merke, das kann ich mir gar nicht leisten. Ich kann mir das gar nicht leisten. Und dann merke ich, ich stoße an die Grenzen meines Lebens. Ich stoße an die Grenzen von dem, was ich eigentlich überhaupt kann. Wir sind schon in einem System, das nicht gerecht funktioniert. Es geht nicht. Und trotzdem sagt Gott, darum geht es. Und ich finde, so langsam spürt man, welche Kosten der Nachfolge hier auch aufgezeigt werden. Denn immer selber für Gerechtigkeit leben zu wollen, während es vielleicht die anderen um einen herum oder das System, in dem man lebt, nicht tut, das kostet einen was. Das kostet einen was. Immer den richtigen und den hohlen und den schmalen Weg gehen, das ist anstrengend. Und vielleicht wissen wir sogar manchmal besser als andere, was dieser hohe, richtige Weg ist. Wäre ja schön. Aber das gibt einem noch mehr die Verantwortung, den dann auch zu gehen. Und gerade wenn die anderen es nicht tun, gerade wenn man das Gefühl hat, es bringt ja eigentlich nichts und wir machen es nur, weil es das Richtige ist, dann fängt das richtig an, etwas zu kosten. Dann wird das richtig schwierig, immer noch das Richtige zu machen. Und noch darüber hinaus. Gerechtigkeit fängt ja nicht nur bei dem an, was ich kaufe, sondern auch, wie ich mich verhalte. Wie sehr ich vielleicht in meinem Alltag die Menschen integriere und an die denke, die die Gesellschaft ansonsten vergisst. Mich um die kümmere, wo eigentlich niemand Lust hat, sich um diese Menschen zu kümmern. Das ist das, was Jesus macht. Das ist das, worüber er in der Bergpredigt redet. Die Vergessenen selig zu preisen und zu denen hinzugehen. Für Gerechtigkeit zu sorgen. Und da merke ich, boah, also bevor ich mich wirklich mit meiner meisten Zeit um diese Menschen kümmere, um die sich niemand kümmern will, ruft das Sofa. Ruft die Couch, ruft das Bett, ruft meine Bequemlichkeit, mich eigentlich dazu bequem zu sein und eben nicht die Gerechtigkeit, mich etwas kosten zu lassen. Und ich merke, boah, ja, der Text zeigt mir ganz schön krass auf, was Nachfolge kosten kann, auch mich an Kraft. Klar, vielleicht bist du gerade selbst einer der Vergessenen. Einer der Schwachen, der Kranken. Vielleicht müssen sich andere gerade eher mal um dich kümmern. Aber auch in dieser Zeit ist es spannend zu gucken, wo kann man der Gerechtigkeit, der liebenden Gerechtigkeit nachkommen. Und sei es nur, dass man sich selbst zum Herz Gottes trägt. Ich merke aber, es wird deutlich, ich schaffe es nicht, diesem Anspruch zu genügen. Dieser Gerechtigkeit, dieser Aufforderung, diesem Ruf in der Nachfolge, ich scheitere immer wieder daran. Und dieser Text zeigt uns eine zweite Sache. Gott hält über Amos diese Strafrede seinem Volk und er wusste damals schon, die schaffen es nicht. Mit diesen Geboten und Gesetzen, mit den Opfern, das funktioniert nicht. Und Gott hatte damals schon den Plan gefasst, dass er etwas verändern muss. Er hatte den Plan schon, dass er, und das zeigt diese liebende Gerechtigkeit auf, wie keine zweite Sache, dass er selbst in die Welt hineinkommt und dass er diese liebende Gerechtigkeit vorlebt, uns vormacht, wie bei Zachäus, dass er sagt, hey, ich gehe hin und ich liebe zuerst. Gott kam für mich auf diese Welt, als ich noch Sünder war. Gott liebt zuerst. Gott hatte schon einen Plan, wie er diese Situation lösen wollte. Und genauso ist es jetzt auch, wenn wir merken, wir schaffen es gar nicht, diesem Anspruch zu genügen. Gott sagt, ja, okay, vielleicht schaffst du es nicht, dem zu genügen. Trotzdem versuche, wo du kannst, dieser Gerechtigkeit nachzujagen. Diesen Auftrag haben wir, diesen Ruf in die Nachfolge. Aber er wusste, für die Momente, in denen wir es nicht schaffen und in denen wir scheitern, braucht es immer noch eine Lösung, eine Erlösung. Und hat diesen Plan uns mitgegeben, hat diesen Plan uns schon offenbart, hat schon gesagt, Leute, ich habe angefangen, euch zu erlösen und die Gottes Liebe auf Erden hier offenbar zu machen und euch zu zeigen und das Reich Gottes anzufangen und aufzubauen. Es gibt zumindest die Chance, dass Sünden vergeben werden, dass Herzen sich umkehren und einen Weg der Gerechtigkeit gehen. Aber ganz fertig ist es eben noch nicht. Und dafür hat er schon mitgeplant und hat gesagt, ja, es braucht immer noch Erlösung. Die Welt ist noch nicht wieder unglaublich gut. Und deswegen ist jeder Moment, in dem wir merken, wir schaffen es nicht, diesem Anspruch zu genügen, ein Moment, in dem wir uns die Gnade Gottes groß werden lassen können. Da, wo wir merken, wir scheitern in den Ansprüchen, wir scheitern an unseren Mitmenschen, wir scheitern an Gott, da ist doch der Moment, für den Jesus ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, dafür sterbe ich hier. Dafür löse ich alles auf, und mach dich frei. Die Momente, in denen wir scheitern an dem Anspruch Gottes, sind die Momente, in denen die Gnade Jesu am Kreuz für uns groß wird. Und wir merken dürfen, oh, ich habe es nicht geschafft. Die Welt braucht noch einen Erlöser. Und vor allen Dingen, ich brauche noch einen Erlöser. Und ich brauche noch Jesus. Und ich nehme diese Gnade neu für mich in Anspruch. Und manchmal empfinden wir so etwas wie Weltschmerz, dass wir das Gefühl haben, boah, die Welt ist so schlecht. So viele Kriege, so viele Krisen, so viel Schlimmes und all das kann auch ein Hinweis werden auf diesen Plan Gottes, der noch aussteht. Dass er gesagt hat, die Welt ist eben noch nicht fertig erlöst. Die Erlösung kommt eben erst noch. Und all diese Dinge, dieser Weltschmerz zeigt uns, wir brauchen immer noch Jesus. Wir brauchen immer noch seine Gnade. Und so werden die Momente des Scheiterns, die Momente des Weltschmerzes, Momente des Kreuzes und Momente der Gnade. Ich finde, dieser Bibeltext ruft uns einen Satz besonders zu. Komm zurück zum Herz der Sache. Das ist es, was Gott hier straft, dass er gesagt hat, Leute, ihr habt die Dinge in etwas anderes verkehrt, als dass sie eigentlich gedacht waren. Also kommt zurück zum Herz der Sache, zur liebenden Gerechtigkeit, zum guten Leben. Und dieser Satz ist nicht nur in unserer Nachfolge wichtig, sondern auch in fast allen anderen Lebenssituationen. Wenn du dich selbst anfängst, gering zu schätzen, weil du es vielleicht einfach gerade nicht so schaffst, wie du es gerne hättest, komm zurück zum Herz der Sache. Du bist geliebtes Kind Gottes, wertvoll von Beginn an, egal was du tust. Vielleicht bei deinem geliebten Hobby, das sich in letzter Zeit immer mehr wie so eine Pflicht anfühlt und eigentlich nicht mehr richtig Spaß macht, komm zurück zum Herz der Sache. Es geht um Entspannung, es geht um Spiel und Spaß, um Freizeit, nicht um Pflicht. Vielleicht in einer Beziehung, einer Freundschaft oder einer Ehe. Auch diese Dinge können sich manchmal in Sachen verkehren, als dass sie von Anfang an gar nicht gedacht waren. Komm zurück zum Herz der Sache. Es geht um Vertrauen, es geht um Liebe, es geht um Gemeinschaft. Und eben vielleicht in unserem Glauben. Vielleicht ist auch der manchmal etwas verkehrt, was er von Anfang an eigentlich gar nicht hätte sein sollen. Vielleicht hängt er nur an irgendwelchen leeren Traditionen, die gar nicht mehr an das Herz dahinter gekoppelt sind. Dann ruft Jesus heute in die Nachfolge und sagt, komm zurück zum Herz der Sache, zum Herzen Gottes, zum Herzen Jesu. Und dieses Herz der Sache ist liebevolle Verbundenheit und Gemeinschaft und Beziehung mit Gott. Denn aus dieser Beziehung, aus dieser Verbundenheit fließt Gerechtigkeit, wie sie Gott gefällt. Das ruft uns Jesus zu. Komm zurück zum Herz der Sache. Und in diese Gemeinschaft, in diese Beziehung können wir heute auch ganz bewusst im Abendmahl gehen, zu dem euch Jesus herzlich einlädt. Zu ihm zu kommen und Anteil mit ihm zu haben, Gemeinschaft mit ihm zu haben und zu feiern, dass Gott uns mit seiner Liebe gerufen hat in die Nachfolge. Und bevor wir jetzt zum Abendmahl übergehen wollen, wollen wir ein Lied singen als Antwort auf die Predigt. Herr, ich komme zu dir. Schenk mir ein neues, ungeteiltes Herz. Amen.
Zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir auf. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume auf. Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, hey, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Was mich bewegt, liege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein,
Wir möchten gemeinsam Abendmahl feiern. Und dazu sind alle eingeladen, die Gemeinschaft mit Jesus Christus und dem Leib Christi haben wollen. Wir feiern Abendmahl in unserer Gemeinde an drei Tischen, an denen Brot und Einzelkelche gereicht werden mit alkoholfreiem Traubensaft. Marinka will uns die Einsetzungsworte lesen.
Genau, ich lese uns aus Markus, Kapitel 14, ab Vers 22. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wurde. Und wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an dem Tag, dem ich aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes.
Die Abendmahlshelfer und Helferinnen können schon mal an die Tische gehen. Ich habe eine Sache vergessen. Hier vorne an dem Tisch ist auch glutenfreies Brot zu haben. Und bevor wir jetzt beginnen mit dem Abendmahl, möchte ich mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Zeichen, das du uns gegeben hast und dass du uns eingesetzt hast für deine Liebe und das, was du für uns getan hast. Dieses große Opfer, wo du sagst, dass ist die größte Liebe, die ein Mensch seinen Freunden erweisen kann. Die hast du für uns erwiesen und das wollen wir verkündigen und feiern in diesem Abendmahl. Wir danken dir. Amen. 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 Kommt, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist.
Wir wollen jetzt in eine kurze Anbetungszeit gehen, wo wir drei Lieder singen. Und ich euch einlade, dass wir gemeinsam uns nach Gott ausrichten, dass wir diesen Gedanken von zu ihm kommen und uns neu ausrichten, dass wir den mitnehmen. Ich lade euch herzlich ein, mitzusingen, zu beten, zu Gott zu kommen. Wer möchte, kann gerne dazu aufstehen.
Ströme des lebendigen Wassers aus, o Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus, o Herr, über uns. Sieh unser dürres Land, unser Schrei, nur deine starke Hand kann uns befreien. Wasser fließen, Herr, von deinem Thron. Gieß aus in unser Land den Lebensstrom. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. O Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. O Herr, über uns. Sieh unser dürres Land, hör unser Schrei, nur deine starke Hand kann uns befreien. Lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron. Gieß aus in unser Land den Lebensstrom. O Herr, gieße Ströme aus. O Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. O Herr, über uns.
Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen. Meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, schenke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Nur ein Stück von
Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt. Und wenn du etwas auf der Seele hast oder einfach mal mit jemandem reden möchtest über ja, das, was vielleicht in der nächsten Woche ansteht oder was dir auf dem Herzen liegt, was dir jetzt vielleicht auch gerade aufgegangen ist, werden hier vorne in den ersten Reihen gleich Helfer vom Gebetsteam für dich da sein. Du kannst gerne hier vorne für dich beten lassen. Auch der Seelsorgetisch hinten in der Ecke ist besetzt. Wenn du ja einfach tiefere oder mehr Gespräch haben möchtest, dann sind auch dort Menschen da, ja, die gerne sich deine Sorgen und auch vielleicht deine Freuden anhören. Draußen gibt es für alle anderen Kaffee und Tee und Gespräche und ich teile auch gerne meine Schokolade mit euch. Ich habe mir gerade zuflüstern lassen, dass Glaube und Schokolade eins gemeinsam haben. Sie machen glücklich. Das können wir dann gleich gerne mal austesten. Und ganz zum Ende habe ich noch unsere Challenge. Und ich habe vorhin schon mal lünkern lassen und ich glaube, wir haben die Suppe ausgelöffelt. Jawohl, nur noch eins ist drin. Und nochmal zur Erinnerung, warum machen wir das eigentlich jeden Sonntag, aus dieser Suppenschüssel diesen Zettel ziehen, ist ja schon irgendwie komisch. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir hier diesen Tisch stehen hatten letztes Jahr, als wir die Predigtreihe zur Gastfreundschaft hatten und zum Gastgeben und da hatten wir die Suppenschüssel oben drauf stehen und dann haben wir ja jeden Sonntag einen so einen Zettel mit einer kleinen Aufgabe gezogen und ja, die Aufgabe war einfach, dass wir untereinander ins Gespräch kommen, dass wir gastlich werden, dass wir uns kennenlernen und da waren so viele Zettel noch drin, dass wir gesagt haben, wir machen das bis zum bitteren Ende und irgendwer scheint es ausgezählt zu haben, weil jetzt nächste Woche geht ja das neue Kleingruppensemester los, es fängt ja was ganz Neues an und dann haben wir auch die Suppe fertig. Aber gucken wir mal, was wir heute so als Letztes machen müssen. Also ich hab's gut, ich habe ja meine Schokolade. Hier steht, lade jemanden zum Essen oder auf einen Kaffee ein. Bei dir daheim oder auswärts? Ich lade euch auf Schokolade ein. Gut, der Lasse spricht uns noch den Segen zu und dann wünsche ich euch schon mal alle einen schönen Sonntag.
Genau, soweit möglich zum Segen stehen wir auf und ich spreche uns den Segen Gottes zu. Der Herr Jesus Christus ruft dich in seine Nachfolge. Aber er gehe dir voran und begleite dich mit seiner Kraft, mit seinem Heiligen Geist und erhülle dich in seine Liebe und in seinen Frieden. Und so segne dich der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Schönen Sonntag euch.